Hallihallo, meine Lieben, herzlich willkommen zur zweiten Episode der dritten Staffel des Shutdown Podcast. Ich hoffe, ihr hattet alle eine gesegnete Woche und seid voller Erwartungen für das Jahr 2025, sei es, was es euch zu bieten hat oder was ihr selbst daraus machen möchtet. Letzte Woche haben wir über das Thema Warten gesprochen und sind dabei auf verschiedene Aspekte eingegangen. Wir haben uns gefragt, was es bedeutet, auf Gott zu warten und wie dieses Warten konkret aussehen kann. Außerdem haben wir darüber nachgedacht, was es heißt, im Warten trotzdem zu seiner Bestimmung zu stehen. Auch die Unterschiede im Warten, je nach Phase oder Herausforderung, die wir gerade erleben, haben wir thematisiert. Das heißt, hey, ich mache gerade eine harte Phase und möchte den nächsten Schritt meines Lebens kennen oder offenbart bekommen, was mache ich, richtig? Das heißt, letzte Woche haben wir eigentlich sehr, sehr viel thematisiert und heute möchte ich genau an diesem Punkt weitermachen und weiter mit euch über das Warten sprechen. Am Ende dieser Staffel ist unser Ziel, ein klares Verständnis davon zu haben, was es bedeutet zu warten, sowohl aus einer physischen Perspektive als auch aus einer geistigen. Wir möchten nicht nur begreifen, was Warten bedeutet, sondern auch lernen, darin zu wandeln, natürlich mit Hilfe des Heiligen Geistes. Also macht es euch gemütlich, holt euch einen Tee, wenn ihr fastet, oder Popcorn, falls ihr nicht fastet, und lasst uns gemeinsam starten. Bevor wir starten, möchte ich mit euch eine Bibelpassage lesen, und zwar aus 1. Mose Kapitel 16. Ich benutze die Hoffnung für alle Übersetzungen, weil sie meiner Meinung nach etwas leichter zu verstehen ist als beispielsweise Schlachter für alle. Für eine Bibel, also für die, die eine Bibel zu Hand haben, ihr könnt sie gerne aufschlagen. Wenn nicht, kann man die Passage auch online nachlesen oder du hörst mir einfach zu, während ich vorlese. Das geht auch. Nun, 1. Mose Kapitel 16, die Bibel sagt, Abraham und Sarai konnten keine Kinder bekommen und Sarai unfruchtbar war. Eines Tages schlug sie ihrem Mann vor, du weißt, dass der Herr mir Kinder versagt hat, aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Darum überlasse ich dir meine ägyptische Magd Hagar. Vielleicht werde ich durch sie noch Nachwuchs bekommen. Abraham war einverstanden und Sarai gab ihm die Ägyptin Hagar zur Nebenfrau, die ihr als Sklavin diente. Zu dieser Zeit lebten sie schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar wusste, dass sie ein Kind erwartete, begann sie auf ihre Herren herabzusehen. Da beklagte Sarai sich bei Abraham. Jetzt, wo Hagar weiß, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Dabei war ich es, die sie dir überlassen hat. Du bist schuld, dass ich so gedemütigt werde. Der Herr soll entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Sie ist dein Eigentum, erwiderte Abraham. Ich lasse dir freie Hand. Mach mit ihr, was du willst. Daraufhin behandelte Sarai Hagar so schlecht, dass sie davonlief. Der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und fragte sie, Hagar, du Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht von meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin und ordne dich ihr unter. Mit dieser Bibelpassage möchte ich gern das Thema Leben thematisieren. Leben, also das Thema ist ein komplexes Thema, aber ich hoffe, dass ich mit der Hilfe des Heiligen Geistes so einfach wie möglich darstellen kann. Stellt euch die Geschichte einmal vor, ja? Wir haben die von Abraham, Sarai, Hagar und es geht hier um zwei ältere Menschen. Und zu jener Zeit waren die Altersklassen ohnehin etwas verrückter, also aus heutiger Sicht zumindest, ne? Menschen wurden damals, wie wir wissen, mehrere hunderte Jahre lang. Und dennoch befinden sich Abraham und Sarai in einem Alter, in dem sie sich denken, wenn wir jetzt keine Kinder bekommen, dann wohl nie. Das denkt sich Sarai gerade. Also ich glaube Sarai mehr als Abraham, weil ich glaube, wir Frauen mehr nachdenklicher sind, wenn es um Nachwuchs geht. Ne? Das heißt, die denkt sich, ey, wenn wir jetzt keine Kinder bekommen, wenn ich jetzt kein eigenes Kind mehr tragen kann mit meinem Körper, dann werde ich das wohl nie machen können, weil ich werde ja nur älter. Und vielleicht sind sie sogar bereits über das natürliche Alter hinaus, in dem Kinder medizinisch möglich sind, ohne Komplikationen. Das heißt, Sarai, als sie sah, dass sie wahrscheinlich nie Kinder bekommen wird, entzieht sich, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Sie sagte zu Abraham, schau, der Herr hat mir Kinder versagt. Aber die Gesetze und Traditionen unserer Zeit erlauben es mir, dir meine Dienerin Hagar zu geben. Wenn du mit ihr schläfst und ein Kind bekommst, dann wird das Kind als unseres Kind, gelten. Also von dir, Abraham, und von mir, Sarai. Das heißt, das war ihre Idee, das war der Plan. Zunächst war Sarai mit diesem Plan einverstanden. Also als sie das Abraham sagte, sagte Abraham, okay, weil als Mann möchtest du ja alles tun, damit deine Frau zufrieden ist. Richtig? Doch irgendwann, als Hagar tatsächlich schwanger wurde, änderte sich ihre Haltung natürlich. Also wenn ich bisher eine Sklavin gewesen bin und meine Herren erlaubt es mir, mit ihrem Mann zu schlafen und ein Kind zu gebären, hallo, ciao. Ne? Also das ist ja total menschlich, dass sie ihre Haltung auf jeden Fall ändert. Und plötzlich empfand Sarai diese Situation als unerträglich. Ne? Die Magdin, die das Mädchen, die einmal meine Sklavin war, denkt sich Sarai, schaut heute auf mich herab. Und das auch nur, weil ich ihr eine Möglichkeit gegeben habe. Das heißt, sie hatte das Gefühl, dass Hagar, ihre Magd, ihr gegenüber stolz und respektlos wurde, weil sie ein Kind erwartete. Ne? Während Sarai weiterhin kein Kind für sich tragen konnte und beziehungsweise immer noch nicht schwanger war. Und natürlich fühlt sich dann Sarai erniedrigt und verletzt und konnte das nicht akzeptieren. Das heißt, sie geht zu Abraham, beschwert sich und Abraham sagt, ey, das ist dein Eigentum, weil für mich hat sich nichts geändert. Ich habe das gemacht, was du meintest, ich soll machen und das sind jetzt die Ergebnisse oder die Früchte davon, aber ich habe trotzdem nichts damit, mach du das, was du möchtest. Und die Bibel sagt, dass Sarai so gemein oder so hart Hagar gegenüber war, dass Hagar irgendwann davon flüchtete. Nun möchte ich euch ein Bild präsentieren, ne, und ein Bild verwenden, um das Prinzip dahinter zu verstehen. Stellt euch vor, Abraham symbolisiert das Leben. Sarai bist du, also die oder derjenige, der bestimmt, wo es hingehen soll. Ne? Und Hagar steht für die Möglichkeiten, die uns attraktiv erscheinen, aber nicht unbedingt Gottes Plan entsprechen. Das Wort des Herrn steht fest. Es ist ewiglich und unveränderlich. Es kann nicht scheitern. Versteht ihr, was ich meine? Zeit ist eine Sache, die vergeht, aber Gottes Wort bleibt bestehen. Das heißt, Gottes Wort über dich, ob du sie manifestieren siehst oder nicht, bleibt bestehen. Gottes Wort über dich, ob du weißt, dass Gott überhaupt etwas über dich ausgesprochen hat oder nicht, sie besteht. Gottes Wort über dich, ob du das glaubst oder nicht, besteht. Okay, das heißt, wir haben Gottes Wort, was ewiglich ist und unveränderlich. Und Abraham nehmen wir als das Leben. Okay, wenn Abraham das Leben ist, dann bedeutet das, dass das Leben dir das geben möchte, was du dir wünschst, was geschrieben ist und was Gott über dich gesagt hat. Ne? Doch es wartet darauf, dass du ansagst, wohin es gehen soll. Das heißt, wir haben als Beispiel das Wort Gottes, sie steht fest. Ob du es kennst oder nicht, sie steht fest. Ob du sie manifestieren siehst oder nicht, sie steht fest. Ob du daran glaubst oder nicht, sie steht fest. Ob du es für eine Möglichkeit hältst oder nicht, sie steht fest. Und dann haben wir in diesem Beispiel Abraham, welches für das Leben steht. Und das Leben möchte dir das geben, was du willst. Abraham wollte Sarai das geben, was sie möchte. Aber das Leben kann dir nur das geben, was du möchtest, wenn du ansagst, wohin es gehen soll. Das heißt, ob das Leben dir das gibt, was Gott für dich bestimmt hat, heißt es wartet darauf, dass du es ansagst. Ne? Dadurch, dass du auf Gott wartest und die Prinzipien Gottes verfolgst und so weiter, das ist für das Leben okay, die Person sagt an, wo es hingehen soll. Okay? Und hier kommt dann Hagar ins Spiel und sie repräsentiert die Optionen, die uns gut und logisch erscheinen. Ne, das, was unser Verstand und unser Fleisch sagen, ey, das ist der schnellere Weg und das funktioniert bestimmt. Doch diese scheinbaren Möglichkeiten entsprechen, wie gesagt, nicht immer dem, was Gott für uns vorgesehen hat. Das heißt, Hagar steht nicht unbedingt für Schlechtes, es repräsentiert einfach nur Option. Versteht ihr, was ich meine? Wenn Gott sagt, du gehst den falschen Weg, meint er nicht unbedingt, dass du etwas Falsches machst, sondern du machst etwas, was gegen den Willen Gottes entspricht. Was gegen dem entspricht, was Gott für dich vorgesehen hat. Okay? Kennt ihr diesen Sprichwort, das Leben ist kein Wunschkonzert? Ne? Es gibt dir nicht einfach alles, wonach du dich sehnst, ohne dass du klar bestimmst, was du willst und in Übereinstimmung mit Gottes Wortes oder Gottes Willen handelst. Verstehst du, ich meine? Wenn du zum Beispiel einen Abschluss machen möchtest, reicht es nicht einfach zu sagen, ey, ich will einen Abschluss. Du musst auch die Schritte gehen, die notwendig sind, um dieses Ziel zu erreichen. Das Leben in diesem Bild Abraham möchte dir alles geben, was du benötigst, aber es braucht eine klare Führung von dir. Und Hagar, wie gesagt, symbolisiert hier die Versuchung, den leichteren Weg zu wählen, die Möglichkeiten, die im Moment gut erscheinen, aber langfristig vielleicht nicht mal zu Gottes Plan passen. Das heißt, wir stehen im Leben und erwarten, dass das Leben uns alles gibt, wonach wir verlangen. Erinnert euch, letzte Woche haben wir festgestellt, dass alles, wonach ich sehne, ein Leben im Geistlichen ist. Alles, wonach ich strebe, ist eine Möglichkeit im Geistlichen. Jede Passion, jedes brennende Verlangen im Herzen ist im Geistlichen bereits eine Realität. Jetzt stehen wir also vor dem Leben und wollen, dass es uns alles gibt, was wir denken, verdient zu haben. Ein Beispiel, vielleicht hast du damals, wenn wir in der Schule, wenn wir so krass für eine Klausur gelernt haben und dann nicht die Note bekommen haben, die wir erwartet haben, da fühlt man sich doch betrogen und denkt, ich habe viel mehr verdient. Ich habe doch diesen einen Punkt, der meine Note irgendwie hochpushen könnte, verdient. Und so ist es oft auch mit unserem Leben. Wir meinen, dass uns Dinge zustehen und wenn wir sie nicht bekommen, sind wir frustriert. Aber schau, die Note an sich steht bereits fest. Sie steht bereits festgeschrieben. Sie wird nicht davon beeinflusst, ob die Lehrkraft dich mag oder nicht. Selbst wenn jemand dich nicht leiden kann, werden die bestimmte Noten nicht verweigert werden können, wenn du gewisse Kriterien erfüllst. Und genauso ist es im Leben. Wenn du erntest, also was du erntest, was du bekommst, was das Leben dir aushändigt, hängt davon ab, was du zuvor gesät hast. Das heißt, die Richtung oder die Ansage, die du dem Leben gegeben hast. Und dann kommen wir zu dem Punkt zurück, an dem wir nicht mehr warten wollen. Ne? Wir sprechen die ganze Zeit über das Warten, dieses Beispiel, sondern uns einfach nur zu dem Punkt zurückführen. Wir sind wie Sarai, die Hagar als Möglichkeit oder als Plan B gesehen hat. Das heißt, wir wissen, ey, Gott möchte gewisse Sachen, aber wir sehen einfach Hagar die ganze Zeit vor Augen und wir sehen sie als Plan B. Und wir denken uns, ein Plan ist ein Plan. Ob es Plan A oder Plan B ist, ein Plan ist ein Plan. Das sind unsere Gedanken als Menschen. Sie hatte das, was Gott gesagt hatte, dass sie und Abraham ein Kind bekommen würden. Sie wusste das, aber sie konnte nicht warten. Sie wollte die Sache selbst in die Hand nehmen. Und hier ist ein wichtiger Punkt, den ich hervorheben möchte, ist, wenn du Gott dienst und gleichzeitig einen Plan B hast, dann hast du Gott schon längst aus dem Spiel genommen. Dann ist für dich im Kopf, okay, ich mag das mit Gott, aber du hast schon längst dadurch, dass du überhaupt einen Plan B hast, Gott aus dem Spiel rausgenommen. Und das Problem ist, dass der Teufel wird immer wieder versuchen, dich zu Plan B zu führen, denn Plan B ist dein eigener Plan und nicht der perfekte Plan Gottes. Und wenn du diesem Plan B folgst und es scheitert, kannst du Gott nicht auf dem halben Weg darum bitten, es zu korrigieren. Du musst dann zurückgehen und neu anfangen, wo du dann Gottes Plan verlassen hast. Das heißt, sehr viele haben das Gefühl, ich versuche das mal, und wenn es nicht klappt, komm wieder zurück zu Gott und er führt mich weiter. Das mag er nicht. Das Leben wird dich zurück zu Beginn führen. Das Leben wird dich zurück von nach ganz vorne zurückschicken und du musst dir alles wieder erarbeiten. Und da ist diese verlorene Zeit. Du hättest einfach gut investieren können, hättest du einfach auf Gott gewartet. Das heißt, wenn du dem Leben, also symbolisiert durch Abraham, sagst, wo es hingehen soll, dann übernimmt das Leben diesen Weg. Sarai sagte, ich glaube, ich habe lange genug gewartet. Ich sehe das, was Gott gesagt hat, nicht manifestieren. Sie scheint nirgendwo oder irgendwo im Geiste zu hängen, aber das ist nicht sichtbar in meinem Leben. Ne? Und sie sagt und denkt sich, ich möchte nicht mehr warten und wendet sich dann an Hagar, also an Plan B. Und die Bibel zeigt uns, dass Hagar wurde schwanger. Und dadurch, dass sie dann schwanger wurde, wurde sie stolz. Sie begann Sarai zu verachten und denkt sich, wie gesagt, ich habe mit dem Mann geschlafen, ich bekomme jetzt ein Kind, was kannst du mir noch sagen? Ne, so sind Menschen einfach. Und genauso ist es im Leben. Wenn du dich für Plan B oder wenn du dich auf Plan B einlässt, wird dieser Plan irgendwer nicht mehr in deiner Kontrolle stehen. Denn in dem Moment, in dem du eine Entscheidung triffst, teilst du Intimität mit dieser Entscheidung. Du gibst ihm einen Teil von dir, etwas Wertvolles, und ab da übernimmt der Plan die Führung. Das Leben wartet nicht länger darauf, dass du es steuerst. Es handelt nach den Entscheidungen, die du getroffen hast. Das heißt, das einzige Mal, wo du wirklich Kontrolle hast, ist vor deiner Entscheidung. Das ist vergleichbar mit Beziehungen. Vor der Intimität sieht alles oft anders aus. Aber nach der Intimität zeigt sich, ob die andere Person wirklich in dich verliebt ist oder nur eine bestimmte Sache wollte. Und genauso ist es im Leben. Sobald du ihm einen bestimmten Weg vorgibst, kannst du nicht einfach mehr zurückrudern. Du hast deinen Willen dieser Entscheidung gegeben und das Leben nimmt dich dorthin, wo es ankommt. Das heißt, du kannst nicht mit dem Weg dann sagen, nee, ich möchte es doch nicht. Das Leben wird nicht mehr auf dich hören. Abraham, weil das Leben symbolisiert, und sagt dann, gib mir das Leben nicht die Schuld, wenn dein Plan nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt hast. Es war dein Plan, du hast es mir gesagt, du hast mir gesagt, was ich tun soll, und ich habe es getan. Und wenn ihr dieses Beispiel versteht, also von wie das Leben läuft und was das Leben so mit sich bringt, wenn wir Entscheidungen treffen, dann erkennen wir alle, dass wir Gott keine Schuld geben können für gewisse Sachen und für die meisten Sachen, die uns die in unserem Leben passieren. Wir merken, dass wenn wir Gott in den meisten Fällen gar nicht berücksichtigen, können wir ihm im Nachhinein nichts vorwerfen. Wir haben oft nicht auf die Manifestation gewartet von dem, was, wo wir wussten, ey, das ist der Plan Gottes oder der Wille Gottes für mich. Wir haben direkt, okay, ich will nicht mehr warten, Plan B ist da, ich nehme Plan B. Ne? Und ihr kennt sicher den Spruch, nicht alles, was glitzert, ist Gold. Und genauso, also genau das ist hier gemeint. Sarai hat Hagar gesehen und dachte sich, ja, das ist ein guter Plan, ja, das mache ich. Und dachte, mit dem habe ich dann ein Kind, ich habe trotzdem eine Sklavin und wir sind alle happy. Aber das war nicht das Resultat oder der Resultat von ihrem Plan. Und in dem Moment, in dem wir ungeduldig werden, in dem wir glauben, dass etwas jetzt passieren muss, sieht Hagar oder der Plan B plötzlich gut aus. Aber nur Gott kennt das Ende von Anfang, während wir es nicht sehen können. Das heißt, ja, Plan B mag jetzt gut aussehen, aber weißt du, wie Plan B dann am Ende aussieht? Ich weiß es nicht, du weißt es nicht, nur Gott kennt es. Und deswegen sagt er dann immer wieder, warte auf mich. Warte darauf, dass ich dir sage, dass du überhaupt gehen kannst. Warte darauf, dass ich dir sage, dass es überhaupt ein guter Plan für dich ist und es zu dir passt. Stell dir vor, du siehst eine Option direkt vor dir. Ne? Wie schaffst du es, Nein zu sagen? Vielleicht suchst du gerade nach einem Job und siehst eine Stelle, die perfekt zu passen scheint. Du denkst, warum sollte ich warten? Die Gelegenheit ist doch da. Oder du suchst nach einem Ehemann, ne, für die Frauen da draußen, und fragst dich, warum warten? Es gibt doch genug Männer, die Interesse zeigen. Doch wie gesagt, nur Gott kennt das Ende vom Anfang. Und wir sehen nur das Hier und Jetzt. Gott aber sieht, was hinter dieser Option oder diese Möglichkeiten liegt. Du befindest dich an einem Punkt, an dem du das Warten verstehen möchtest und fragst dich dann aber, okay, lohnt es sich aber dann überhaupt zu warten? Okay, ja, ich habe dich gehört, Rose, es macht schon ein bisschen Sinn, was du sagst. Okay, jetzt möchte ich auf Gott warten. Aber was heißt es, auf Gott zu warten? Lohnt sich das Warten überhaupt? Wie lange muss ich überhaupt warten? Ne, weil manchmal, also sehr oft, und ich kenne das auch persönlich, es ist einfacher, etwas zu vertrauen, das dir bekannt ist. Ein Job, den du kennst, scheint sicher. Du denkst, ich brauche das Geld, alles andere ist nebensächlich. Erst später, wenn du dann im Job bist, ne, in dem du ein bisschen unglücklicher wirst, merkst du, dass Gott vielleicht eine bessere Option für dich hatte. Du merkst vielleicht, okay, ich fühle mich doch nicht so wohl hier in dem Team. Aber bis dahin war für dich alles bliblablo top, weil das Geld so oder so gekommen wäre. Und das Problem ist, dass wir oft erst erkennen, dass es sich gelohnt hätte zu warten, wenn wir bereits die Konsequenzen unserer Entscheidungen spüren. Vielleicht wollte Gott nicht nur, dass du einen Job hast, der dir Geld bringt, sondern auch einen Job, in dem du dich erfüllt fühlst, in dem du dich wohlfühlst. Das heißt, wie sieht nun dieses praktische Warten aus? Letzte Woche haben wir über das Hinab- und Hinaufsteigen gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass derjenige, der hinabgestiegen ist, auch derjenige sein muss, der hinaufsteigt. Dieses Bild beschreibt einen oder beschreibt den inneren Prozess, den ich als den Kampf des Geistes bezeichne. Das Leben der Ewigkeit, ne, das in Gott ist, möchte Ausdruck finden. Das ist klar. Und das geschieht, wenn wir als Menschen, wenn wir uns darauf einlassen, ihm zu vertrauen. Auch dann, wenn die Umstände uns dazu verleiten wollen, uns an das Sichtbare oder das Naheliegende zu klammern. Ne, wie bereits gesagt, das Leben, die Ewigkeit, also das, was Gott für dich vorgesehen hat, das ist das, was das Leben ausdrücken möchte. Das Leben strebt nach seiner vollen Entfaltung. Aber das Leben befindet sich im ständigen Kampf mit dem, was du siehst, mit dem Sichtbaren, das dir als Möglichkeit erscheint. Das heißt, das Leben kämpft gerade damit, okay, ich kämpfe mit dem, was ich weiß, Gott für mich im Sinne hat. Und dem, was ich sehe. Das heißt, du kannst wissen, ey, Gott möchte, dass ich das und das und das mache. Aber ich sehe gerade etwas anderes und es scheint verlockend zu sein. Und das ist dieser Kampf, der gerade stattfindet im Inneren. Du wartest zwar, aber es ist ein ständiger Kampf in dir. Schauen wir uns mal Sarai an. Gott, sie wusste, Gott will, dass ich ein Kind habe. Er hat bestimmt, dass ich Sarai eine Mutter werde. Auch ich werde das Schreien meines neugeborenen Kindes hören können. Aber das Leben, das Gott für mich vorgesehen hat, kämpft gerade gegen das, was ich sehe, in diesem Fall Hagar. Denn für Sarai scheint Hagar gerade die beste Möglichkeit zu sein. Hagar ist für sie der greifbare Plan, weil sie nicht wirklich sehen kann, was Gott für sie bereithält. Sie sieht Hagar und vergisst total, dass, ey, Gott hat mich nicht auf die Welt gebracht, damit ich ohne Kind wieder rausgehe. Das geht nicht. Das ist nicht der Gott, den ich kenne. Ey, er hat etwas versprochen. Und dieses Versprechen kämpft gerade mit dem, was ich als Sarai mit meinen Augen sehe. Weil als Menschen, wir möchten sehen, wir möchten hören, wir möchten tasten. Ein es wird vielleicht werden, wollen wir nicht haben. Und das ist für uns das, was Gott sagt. Für uns ist das, was Gott sagt, vielleicht eine Möglichkeit, aber es ist nicht greifbar. Die Pläne, die wir für uns erstellen können, sind das Greifbare für uns. Das heißt, der entscheidende Punkt hier also ist, wer gewinnt diesen irrenden Kampf? Wer gewinnt diesen Innenkampf, den ich ständig habe und in mir verspüre? Vertraue ich darauf, dass Gott nur das Beste für mich geplant hat, auch wenn es Zeit braucht, bis ich die Manifestation sehe? Kann ich glauben, dass das Leben der Ewigkeit, das Gott mir versprochen hat, auch tatsächlich das Leben wird, das ich letztendlich erlebe? Oder verlasse ich mich stattdessen auf das, was ich momentan sehe und greifen kann? Das große Problem dabei ist, dass wir Menschen, wie gesagt, ich werde so oft wiederholen, wie ich nur kann, wir sehen nie das Ende vor dem Anfang, wir kennen das nicht. Nur Gott hat diesen Überblick. Deshalb fordert er uns immer wieder auf, ihm zu vertrauen und du vertraust ihm, indem du auf ihn wartest. Er sagte zu Abraham, schau hoch, was siehst du? Kannst du das alles überhaupt sehen? Schau in den Himmel, was erkennst du? Diese Aufforderung ist wie ein Versuch, Abraham auf etwas Größeres hinaufzuweisen. Abraham auf etwas Großes hinzuweisen. Etwas, das weit über das, was man mit den physischen Augen aufnehmen kann oder wahrnehmen kann, hinausgeht. Stellt euch einmal vor, wenn ihr draußen steht, ne? Also im Sommer vor allem, waren wir so oft draußen. Wenn ich nach oben schaue, sehe ich nichts anderes als Unendlichkeit. Wenn ich in Mannheim stehe, sehe ich Himmel. Wenn ich in Ludwigshafen stehe, sehe ich Himmel. Wenn ich in München stehe, sehe ich Himmel. Wenn ich in Dubai stehen würde, würde ich Himmel sehen. Das heißt, es ist einfach Unendlichkeit. Alles, was ich sehe, ist Unendlichkeit. Und genau das möchte Gott uns zeigen. Die Unendlichkeit an Möglichkeiten, die Unendlichkeit an Erfolge, die Unendlichkeit an Leben, das in uns steckt. In dir steckt einfach Unendlichkeit. Und Gott möchte, dass du wartest, damit du es sehen kannst. Gott sagt, wenn du es schaffst, dich mir hinzugeben, deinen eigenen Willen loszulassen, kannst du dir nicht vorstellen, was alles in dir, mit dir und für dich möglich wird. Das heißt, der erste Punkt ist, lerne deinen Willen abzugeben. Lerne dich Gott unterzuordnen. Viele von uns denken, warten bedeutet darauf zu warten, dass Gott etwas tut. Aber eigentlich bedeutet warten, das loszulassen, was wir selbst kontrollieren wollen und Gott zu vertrauen. Viele Menschen denken, ich warte darauf, dass Gott handelt. Ich warte Gott darauf, dass Gott das tut, dies, das. Ich warte darauf, dass die Schule mich anruft. Ich warte darauf, dass diese Arbeitsstelle mir zusagt. Doch in Wahrheit wartet Gott darauf, dich zu formen. Verstehe ich? Ich meine, wenn wir ihn treffen, in dieser Phase, diesem Prozess des Warten, will er dich einfach nur formen. Er will einfach nur, dass du das bekommst oder das wirst, was das Leben leben kann, wonach du trachtest. Dich zu segnen ist nicht das Problem. Dir das zu geben, was du möchtest, ist nicht das Problem, aber die Frage ist, kannst du es handeln? Es ist so wie eine 12-Jährige, die sagt, ja, ich möchte heute heiraten. Yo. Du pubertierst nicht mal und möchtest heiraten. Du kennst dich nicht mal und möchtest heiraten. Du hast immer noch Probleme damit, dich zu artikulieren und möchtest heiraten. Das heißt, ja, du trachtest danach, aber bist du bereit für das Leben? Gott kann alles zu jeder Zeit tun. Noch bevor du den nächsten Atemzug nimmst oder mit den Augen blinzelst, kann er das tun. Aber er will dich formen. Weil er weiß, dass du ein bestimmtes Bild und eine bestimmte Reife erreichen musst, um das Leben zu führen, das er für dich vorbereitet hat. Das heißt, es geht nicht darum, kann Gott das machen? Ja, er hat es schon gemacht, ist die Sache. Er hat es bereits gemacht, aber bist du reif genug? Bist du bereit? Hast du die Identität, die du brauchst, um das Leben zu leben? Das heißt, wie warte ich auf Gott? Indem ich meinen Willen abgebe. Ich ändere mein Denken. Statt zu sagen, ey, ich warte darauf, dass Gott etwas tut oder dass dies geschieht oder dass das passiert, werde ich zu der Person, die bereit ist, das Leben zu betreten, das Gott vorbereitet hat. Versteht ihr, ich meine? Das heißt, ja, heute stellen wir fest, warten heißt es nicht einfach nur zu hoffen. Bei sehr, sehr vielen, das ist die Sache, was sehr viele machen in diesem Prozess des Warten. Wir hoffen, wir denken uns, okay, das wird schon, das wird passieren. Und Gott denkt sich, ey, ich weiß, das ist schon passiert eigentlich. Das Leben, wonach du trachtest und du siehst, ist schon passiert. Ich warte nur darauf, dass du zu der Person wirst, die bereit ist, das Leben zu betreten, was ich für dich vorbereitet habe. Das heißt, Sarai, die Frage ist nicht, werde ich ein Kind sein, aber komme ich zu dem Punkt, wo ich sage, ey, ich habe Gott mein alles gegeben. Es geht nicht darum, mein Kind in die Hände zu halten. Es geht darum, Gott zu gefallen. Es geht nicht darum, das zu bekommen, was ich möchte. Es geht darum, das zu bekommen, was Gott für mich möchte. Das heißt, die erste Sache in diesem Prozess des Warten ist, hinaufzusteigen. Und wenn ich hinaufsteigen sage, dann meine ich, die Gedankenzüge Gottes in uns manifestieren zu lassen. Die Gedanken Gottes, mit den Gedanken Gottes eins zu werden. Das heißt, wir sind immer noch unter, wie warte ich auf Gott? Und haben festgestellt, meinen eigenen Willen abgeben und meinen Gedanken ändern. Das heißt, unter meinen eigenen Willen abgeben, schauen wir uns dann, wie ändere ich meine Gedanken oder wie forme ich meine Gedanken um. Meine Lieben, wir sind wieder am Ende der heutigen Episode angekommen. Ich hoffe und bete wirklich, dass diese Folge für euch ein Segen war und ihr etwas Kleines mitnehmen und lernen konntet. Ja, ich fasse heute kurz zusammen, wie warte ich auf Gott. Wir haben die Anekdote von Sarai und Abraham benutzt, um das Leben zu verstehen. Uns ist aufgefallen, dass das Leben uns nur das gibt, was wir angeben. Aber wenn du dann die Entscheidung getroffen hast, kannst du es nämlich mehr sagen, wo es hin soll. Okay, wir haben gesagt, ich warte, indem ich meinen eigenen Willen abgebe. Wie gebe ich meinen eigenen Willen ab? Indem ich meinen Gedankenzug oder meinen Gedankenwerdegang oder meine Gedanken ändere. Wie mache ich das? Indem ich annehme, wie Gott denkt. Alright, nächste Woche betrachten wir das dann nochmal konkreter. Hä, was meinst du mit, ich soll denken, wie Gott denkt? Ich weiß doch gar nicht, was Gott denkt. Wenn ich wüsste, was Gott denken würde, dann wäre ich ja gar nicht hier. Das schauen wir uns nochmal konkreter an mit Bibelpassagen. Vergiss nicht, unsere Bibelpassage war heute aus 1. Mose 16. Lest sie euch gerne nochmal durch. Verpasst auf keinen Fall die nächste Folge. Die wird auch sehr spannend sein. Vergiss nicht, auf Instagram und auf TikTok vorbeizuschauen. Und wir sehen uns nächste Woche zu Episode 3. Bis dann, mach's gut, ciao.